Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes, lasst mich heute Abend ein Zeugnis sagen über die große und schöne Frage: Was ist Vaterschaft Gottes? Gott, unser Vater. Man macht uns Pietisten ja den Vorwurf, ihr habt den ersten Artikel von Gott völlig vergessen und kennt nur den zweiten Artikel von seinem Sohne Jesus. Ihr habt es nur mit Jesus zu tun. Aber von Gott wisst ihr wenig, den verschweigt ihr. Diesen Vorwurf macht man uns. Und dann sagt man uns, die Gebete des Apostels Paulus sind nur gerichtet an Gott, Gott den Vater, den Gott der Barmherzigkeit, den Gott der Herrlichkeit und so weiter. Und ihr betet nur zum Herrn Jesus. Erstens stimmt das nicht, denn als Paulus von einem Stachel, von den Faustschlägen Satans gequält wurde, da schrie er dreimal zum Herrn. Zum Herrn. Nicht zum Vater, sondern zum Herrn. Also ist der Vorwurf, Paulus betet nur zu Gott und nie zu Jesus. Das stimmt nicht. Und zweitens ist es gar nicht so, dass wir nur zu Jesus beten. Wir rufen im Namen Jesu und rufen den Namen Jesu an. Denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird herausgerissen werden oder errettet. Herausgerissen aus seinen Nöten und Ängsten und Plagen und Schwierigkeiten und seiner Sünde und Schande und seinen Hemmungen und Selbstmordgedanken. Was es sei, im Namen Jesu ist der Sieg. Das hat Gott so verordnet. Aber deshalb ist uns nicht Gott Nebensache, sondern ich will ein Zeugnis geben. Früher habe ich geglaubt, Gott hat mich deshalb lieb, weil Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Habe ich früher geglaubt. Ich glaube heute das Gegenteil. Jesus ist für meine Sünden deshalb gestorben, weil Gott mich so lieb hat. So sehr hat erstens Gott die Welt geliebt, dass er zweitens seinen Sohn Jesus Christus gab. Zuerst ist die Liebe Gottes der Urquell alles Heils und aller Herrlichkeit. Und weil die so stark ist, deshalb gibt Gott seinen Sohn in die Krippe, an das Kreuz, in den Tod und reißt ihn heraus und setzt ihn zu seiner Rechten über alles und sendet ihn wieder und holt uns den Körper, den Leib seines Sohnes, damit er einen Füllesohn hat, einen Christus aus Haupt und Gliedern, um dadurch dann seinen Plan der Weltvollendung aus- und durchzuführen. Wozu auch gehört, als ein wichtiges Stück, dass er dem Sohn eine Braut, ein Weib gibt. Dass diese Braut oder dieses Weib zur Hure wird und verstoßen wird für Jahrtausende. Israel, das ist wieder eine zweite Frage. So müssen wir den Plan Gottes sehen. In seiner göttlichen Kontinuität nennt man das. In seiner inneren Zusammenhangsbedeutung, meine Freunde. Ich will also heute Abend etwas sagen über Gott, den Vater. Über die Vaterschaft Gottes, aus der die Sohnesliebe herausströmt und ohne den die Sohnes Liebe nie wäre. Gott hat die Welt geliebt, dass der Sohn seiner Liebe ist und dass der Heilige Geist der Liebe ist. Das gehört damit zusammen, gehört damit hinein in den Zusammenhang, denn der Vater und der Sohn und der Geist sind eins. Ich und der Vater sind eins. Und der Sohn und der Geist sind eins. Und der Vater und der Geist und der Sohn und der Sohn und der Geist und der Vater sind eins. Das können wir mit unserem Verstand und mit unserem Rechenschieber und mit unseren Maschinen, Computern und so weiter nicht berechnen und verstehen. Aber mit dem Glauben können wir es fassen und erleben und in dieser Gottes- und Christus- und Geistesfülle glückselig sein. Und nun will ich euch versuchen, hineinzuführen in das Geheimnis der Vaterschaft Gottes. Dann kann man uns nicht mehr, wenn wir das recht verstehen, den Vorwurf machen, ihr habt es ja nur mit Jesus zu tun. Natürlich, es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Christus, Jesus, so steht geschrieben. Und dadurch wird uns Gott nicht kleiner und geringer, weil uns Jesus so groß ist, aber ohne Jesus kommen wir wohl, auch der Gottloseste, zu Gott ins Gericht, aber zum Vater kommt niemand ohne Jesus. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Zu dem lebendigen, heiligen, richtenden Gott kommen alle Menschen, alle Engel, alle Dämonen, Satan selbst. Aber zu Gott als dem Vater, dass man sagen kann, Abba, lieber Vater, kommt man nur durch den Sohn. Und deshalb ist uns der Sohn der Mittler. Und deshalb wenden wir uns in solchen Lagen, wie der Apostel Paulus war, als er geschlagen wurde von den Fäusten der Dämonen, als er litt, als er gequält schien, da hat er sich an den Herrn gewandt, an den Herrn Jesus. Der Apostel Paulus. Das bedeutet nicht, dass er sonst nicht in der Anbetung gesegnet sei der Gott und Vater unseres Jesu Christi, der Gott aller Gnade, der Vater der Herrlichkeit, der uns gesegnet hat, mit jeder geistlichen Segnung inmitten der Himmelswelten, wie er uns hat auserwählt in sich selbst vor Grundlegung der Welt und zur Sohneswürde für sich selbst, auf das wir und so weiter. Er redet und betet zu Gott, dem Vater. Das werden wir nachher sehen, die verschiedenen Vaterschaften Gottes. Aber der Mittler ist immer Christus. Der Mittler ist immer der Herr Jesus. Ohne den Herrn Jesus haben wir nicht den Vater. Wer den Sohn nicht hat, hat auch den Vater nicht. Meine Lieben, das halten wir fest und lassen uns von Leuten, die uns nur am Zeug flicken wollen und die nur unseren Glauben zu erschüttern suchen und die uns für dumm verkaufen wollen, von denen lassen wir uns nicht sagen, wenn wir das Wort Gottes haben, das ist allein die Wahrheit, das steht allein fest und das kann nicht gebrochen werden. Nun will ich einleitend über die Vaterschaft Gottes euch zwei Verse lesen aus dem Buch der Sprüche. Und zwar lese ich euch Sprüche 3, Vers 11 und 12. Wenn im Buch der Sprüche geschrieben steht, mein Sohn, dann meint im letzten, tiefsten und eigentlichen Grunde immer Gott, der Vater, seinen eigenen Sohn, Jesus Christus. Er meint aber auch uns. Denn wir sind seine geistgezeugten Söhne. Er meint aber auch Israel, denn ihm gehört die Sohnschaft unter allen Völkern. Unter den Völkern der Erde ist Israel der erstgeborene Sohn. Und die anderen Völker als Völker sind die später geborenen Söhne. Aber Israel ist der erstgeborene Sohn, das Haupt und nicht der Schwanz. Israel. Aber wenn Gott sagt, mein Sohn, da meint er auch die Söhne unter der Schöpfungswelt. Und in der Schöpfungswelt, hört gut zu, sind die erstgeschaffenen Söhne die Engel und später auch die Dämonen. Und sogar Satan ist ein Schöpfungssohn Gottes, aber kein in der Liebe gezeugter Sohn wie Christus Jesus und wie wir, die wir die Glieder Christi sein dürfen. Also zunächst meint er seinen Sohn Gott. Er meint aber auch jeden von uns, die wir glauben. Er meint aber auch die unter uns, die noch nicht glauben, die noch nicht im lebendigen, vollen Glauben stehen. Gott redet in spe, das heißt in der Hoffnung und in der Erwartung, dass er alle hineinführen wird in die Sohneswürde in sich selbst. Aber da kommen wir nachher noch dran. Oder morgen Abend, wenn wir über die Gerichte sprechen. Ein Überblick über alle Gerichte, die es gibt. Ich lese also die beiden angesagten Verse, Sprüche 3, 11 und 12. Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung des Heiligseienden. Gott ist der Heiligseiende. Yahweh heißt das Wort im Hebräischen. Oder Jehovah übersetzt die Elberfelder Übersetzung. Oder der Herr. Gott ist der Herr. Ja, und der Herr Jesus, der ist auch der Herr. Und der Heilige Geist, der ist auch der Herr. Und wir, sind wir nicht Herrn über alles durch den Glauben in der Vollendung? Sind wir nicht zur Herrschaft über alles erhöht, wenn wir einmal beim Herrn sind und verklärt? Brüder und Schwestern, welch ein gewaltiger Spannungsbogen verbindet Aussagen der Schrift, die wir gar nicht zusammenbringen können, an denen anderen der Sinn verwirrt wird und die sagen, die Bibel, ach, das ist ein Kauderwelsch, ein Durcheinander, kann kein Mensch verstehen und so weiter. Nein, nein, der Heilige Geist ordnet und klärt die tiefsten und wunderbarsten und unverständlichsten Dinge und lässt uns daraus Freudenkräfte schöpfen, Lebenskräfte gewinnen, Seligkeiten ernten, die unaussprechlich sind. Mein Sohn, haben wir gelesen, verwirf nicht die Unterweisung des Heiligseienden Gottes und lass dich seine Zucht nicht verdrießen. Das heißt, werde nicht verdrießlich, werde nicht betrübt, werde nicht unangenehm berührt, wenn die Zucht des Vaters den Sohn trifft. Ja, hat denn der Sohn auch etwas durch Zucht und Leiden lernen müssen, um vollendet zu werden? Bitte, bitte, meine Brüder und Schwestern, ihr Bibelleser. Ja, steht im Hebräerbrief, er wurde durch Leiden vollendet, der Sohn. Da hat er Ämter bekommen, Vollendungsämter für die ganze Schöpfung, die er ohne seine Leiden nicht hätte durchführen können. Und was noch fehlt an den Leiden des Christus, steht in Kolosser 1, 24, das wird erstattet oder geleistet oder ausgefüllt durch uns seine Glieder. Wir erfüllen, was noch fehlt von den Leiden des Christus für seinen Leib, für seinen Körper. Als der Herr Jesus auf Erden war, da hat sich das Wort, er trug unsere Krankheit, nicht voll erfüllt. Denn wir lesen nicht einmal, dass der Herr Jesus krank war. Trotz der Strapazen seiner ungeheuren Wege, seiner durchbeteten Nächte, seines Verfolgtwerdens, seiner Arbeit mit seinen halsstarrigen und dummen Jüngern, die er einmal fortjagen wollte, wollte er auch weggehen. Meine lieben Freunde, Jesus durch Leiden vollendet und wir erstatten an unserem Fleische, was noch übrig ist von den Leiden. Denn Jesus hat nie in seinem Leben einen Herzinfarkt gehabt. Der war nie blind, der war nie taub. Da waren die Kranken elend. Der hat nie einen Arm und ein Bein verloren. Wie seine Gläubigen hier auf Erden. Ich kenne viele gläubige Krüppel. Gläubig. Ich habe mal in der Solitude ein paar Versammlungen gehalten. Stuttgart. Vor Kriegsblinden. Das waren lauter deutsche Soldaten. Ich weiß nicht, ob sie noch dort sind jetzt, ich weiß es nicht. Das ist schon lange her. Die blind waren, total blind. Da bin ich da rein in den Saal. Die haben mich natürlich nicht gesehen, waren ja blind. Und da hörte ich, wie sie sich laut unterhielten. Der jetzt kommt, das ist ein Fanatiker. Oh, das ist ein Fanatiker, dieser Adolf Hitler. Sagte einer laut, um Mies zu machen. Die haben mich ja nicht gesehen. Na, ich habe dann gewartet eine Zeit lang und dann habe ich angefangen zu sprechen. Ich habe mein Thema umgeschmissen. Der Heilige Geist hat mein Thema umgeworfen. Und da habe ich das Thema bekommen vom Herrn, erleuchtete Augen des Herzens, um zu erkennen seine Herrlichkeit. Da habe ich gesagt, meine lieben Kameraden, ich weiß, wie es euch zumute ist. Ich bin auch dreimal kriegsbeschädigt. Im Ersten Weltkrieg. Dreimal. Von Franzosen, Russen und Engländern. Und bin noch mit knapper Not heil davon gekommen. Mache heute noch manche Dinge, Gleichgewichtsstörungen und so weiter und so weiter. Und da kamen einige zum lebendigen Glauben in diesen zwei Vorträgen. Da kam einer, der hatte nur noch zwei Finger seiner linken Hand. Die anderen drei Finger waren ab, der rechte Arm war auch ab. Das Gesicht war von schwarzen Granatsplittern noch ganz hässlich entstellt. Später hat die Stuttgarter Illustrierte, die damals bestand, von dem eine ganze Seite gebracht, die letzte Seite. Ein Wunder der Willenskraft hat seinen Namen genannt. Schwitzgebele hieß er. Richard Schwitzgebele. Manche entsinnen sich vielleicht. Wir könnten alten Nummern mal nachblättern. Und haben dann geschildert, wie dieser Mann blind ist und voll Granatsplitter ist in dem Gesicht, den rechten Arm verloren hat und vom linken Arm noch zwei Finger hat und wie der Bürstenbinder ist mit seinen zwei Fingern und seiner Zähne und einer Maschine, die man für diese armen Menschen erfunden hat, stellt er Bürsten her. Ja. Und seine Schwester, die Diakonisse, die hat immer vier Blinde gehabt und betreut. Die hat mich auch eingeladen. Die kam immer in meine Vorträge. Gläubiges Gotteskind. Die hatten später geheiratet. Ja, es gibt Wunder der Gnade. Und eines, jetzt bin ich gerade dabei, da will ich das schnell zu Ende erzählen. Und eines das hatten wir, ich glaube, in Plochingen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Es kann auch anderswo gewesen sein. Eine große Jugendversammlung, waren ein paar hundert Jugendliche. Und hinten waren auch Ältere. Und wie ich da stehe und spreche, Und da sehe ich meinen Freund Richard Schwitzgeble da sitzen. Sag ich, Mensch, Richard, bist du's? Ja, Adolf, rief er, ich bin's. Sag ich, Richard, komm mal hier auf. Na, und da sah der Hand, stand dann auf und ich war ja blind. Und hat ihn dann einer genommen und hat ihn da rumgeführt und die Treppe rauf und vorne aufs Podium gestellt. Und dann hat er geredet. Nicht viel. Aber als er fertig war, nach wenigen Minuten, da war kein Auge mehr trocken. Ich habe auch mein Taschentuch rausgeholt und habe mir meine Tränen heimlich abgeputzt. Da hat er gesagt, ihr lieben jungen Menschen, ihr seht die Welt, die ich nie mehr sehen werde, diese Welt. Nie mehr fällt ein Licht von all dem Schimmer und Glanz dieser Welt in meine Augen. Nie mehr. Solange ich auf Erden bin. Ich brauche all den Dreck und die Sünde und den Schmutz in Film und so weiter, Theater, nicht mehr zu sehen. Aber meine Augen, die gehen einmal auf, ich werde einmal sehen. Und das Erste, was ich sehe, wenn ich im Jenseits mit aufgetanen Augen schaue, das wird Jesus mein Heiland sein, in seiner ganzen Größe und Schönheit. Und ich werde ihm gleich sein, denn ich werde ihn sehen, wie er ist. Das hat er gesagt und hat sich gerühmt und sich gefreut, welch ein Vorrecht er hat gegenüber denen, die noch mit ihren Augen alles sehen können. Meine Freunde, da haben sich alle geschämt vor diesem Mann. Und ich am meisten, der ich ihn habe, zu Jesus führen dürfen. Das ist ein Erlebnis, werde ich nie vergessen. Also, entschuldigt, dass ich weiß nicht warum, innerlich mich gedrängt fühle, das euch zu bezeugen, was man für Dinge erlebt, wenn man im Dienste Jesu steht. Mein Sohn, lass dich nicht der Zucht verdrießen. Der war gar nicht verdrießlich. Meint ihr, der Herr Jesus wäre verdrießlich gewesen, dass er fortwährend verfolgt wurde, dass er war wie einer, den man umbringen wollte, wie ein Verbrecher gejagt wurde, wie ein Wild auf 1000 Bergen. Nein, der Herr Jesus war nie verdrießlich. Er hat immer gelobt und Gedanken gebetet. Aber manches Mal, als sieht Gott, nicht sein Vater, Gott als Gott verlassen hatte am Kreuz, als der heilige Gott, als er rief, Lama, 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 Sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als er das rief, da hatte Gott ihn verlassen. Aber nicht der Vater. Der Vater war immer bei ihm. Aber als der heilige Gott, der mit Sünde keine Gemeinschaft haben kann, hat ihn verlassen, denn er war zur Sünde gemacht für uns. Er war ja unsere Sünde, die am Kreuze hing. Deine Sünde, meine Sünde, die hing am Kreuze in der Person Jesu. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir, du und ich und jeder, der glaubt, würden die Gerechtigkeit Gottes. Nun sind wir nicht nur gerecht, sondern wir sind die Gerechtigkeit Gottes. 2. Korinther 5,20. Wunderbar. Und so sagt Gott zu seinem Sohn, lass dich nicht verdrießen, die Unterweisung und die Zucht, die Strafe, die ich dir auferlege. Du hast dich ja einverstanden erklärt vor Grundlegung der Welt. Denn er wurde vor Grundlegung der Welt, 2. Petri 1, 1. Petri 1, wurde er als Lamm zur Verfügung gestellt. Da hat ja der Vater den Sohn gefragt, mein Sohn, wenn ich Welten schaffen werde, werden sie als Geschöpfe sinken in Sünde und Abkehr von mir. Bist du bereit, die Sünde dieser Welt zu tragen und zu sühnen, ein Lamm zu werden, das für sie geschlachtet wird, dessen Blut das Lösegeld ist, bist du bereit? Und da hat der Sohn gesagt, ja, ich bin bereit.
Er wurde bereitgestellt vor Grundlegung der Welt als Lamm, das die Sünde der Welt tragen sollte. Und nun war es soweit. Und da hat sein Herz doch gezittert. Es hat ihn, sein Vater, nein, Gott als Gott ihn verlassen. Der Vater war immer bei ihm. Der Vater hat ihn nicht verlassen. So wie etwa, ich will ein Bild gebrauchen, damit ihr das versteht. Ihr werdet sagen, ja, was heißt das? Der Vater hat ihn nicht verlassen, Gott hat ihn verlassen. Ich gebrauche ein Bild. Da ist ein kleiner Bursche von 5 Jahren. Der ist mit dem Vater und der Mutter einkaufen in der Stadt. Aber das ist ein kleiner Hupfensitz, ein kleiner Zappelphilipp. Und wenn er einen Laden sieht und da lässt er die Hand des Vaters los und guckt da denn die Läden an mit den Spielsachen und alles Mögliche. Und der Vater muss ihn immer wieder zurückholen. Komm her, hier bleib in meiner Hand bei diesem starken Verkehr. Und dann reißt er sich wieder mal los und guckt da. Und da stellt sich der Vater hinter eine Litfaßsäule und die Mutter. Und der Sohn sucht die Eltern, der kleine Bursche, fort sind sie. Und fängt bitterlich an zu weinen. Papa, Mama, und jammert. Und der Vater und die Mutter, haben die ihn verlassen? Was? Nicht? Doch, die haben ihn verlassen. Haben sie sogar versteckt hinter die Litfaßsäule. Ja. Aber ihr Herz war beim Sohn. Und als sie merkten, dass der kleine Mann das Aufsehen erregt und die Leute da kommen, und der Schutzmann kommt und so weiter, da sind sie vorgetreten und haben gesagt, hier sind wir. Ah, da sind die Tränen getrocknet. Da hat er die Hand des Vaters ergriffen und hat sie nicht mehr losgelassen. Ich gebrauche dieses Bild, das ich gern gebrauche in Evangelisationen, damit er versteht, Gott, der heilige Gott, musste den Sohn verlassen, um der Sünde willen. So wie der Vater den Jungen hat in den Schmerz kommen lassen, des Alleingelassenseins, obwohl er gar nicht allein war. Die Eltern haben ja alles beobachtet. Meine Freunde, jetzt kommt's. Vers 12, denn, dieses Wörtchen, dieses begründende Wörtchen, denn, begründet eine Aussage, die vorausgeht. Denn, oder weil, oder denn, ist noch besser. Denn, wen der Herr lieb hat, ja weh, der heilige Gott, den züchtige der, und zwar nicht wie ein Folterknecht, einen Verbrecher züchtigt, so nicht, sondern wie ein Vater den Sohn züchtigt, an dem er Wohlgefallen hat. Bitte, bitte, hatte Gott an seinem Sohn Wohlgefallen? Ja, hat der Vater auch Wohlgefallen gehabt, als der Sohn als zur Sünde gemacht, mit der Sünde der ganzen Welt nicht nur beladen, sondern zur Sünde gemacht, am Kreuz hing, um das Opfer darzubringen. Hat da der Vater Wohlgefallen gehabt, dass der Sohn das tut zur Erlösung, was vor Grundlegung der Welt beschlossen war? Hat der Vater da Wohlgefallen gehabt? Ja, aber als heiliger Gott musste er sich von allem Unheiligen, und das war Christus am Kreuz, er war ja zur Sünde gemacht, zurückziehen. Und deshalb sagt Jesus nicht, mein Vater, warum hast du mich verlassen? So sagt er nicht. Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man kann das Wort warum auch übersetzen mit darum. Darum hast du mich verlassen, damit du die Welt rettest und weiter lieben kannst und vollenden kannst. Darum hast du mich jetzt in den Tod gegeben, ins Grab, ins Totenreich und die Gewalt der Finsternismächte, um mich wieder herauszuholen, auferstehen zu lassen, in die Herrlichkeit gehen, um einen Weg zu bahnen für alle, auch für dich und mich. Das müssen wir verstehen. Wie ein Vater den Sohn züchtigt, an dem er wohlgefallen hat. Auf Erden züchtigen die Väter die Söhne dann, wenn die Kerle was angestellt haben. Und jetzt erzähle ich euch noch eine ganz kleine, wunderbare Begebenheit von einem Bruder, der auch oft hier gestanden hat, den ihr alle kennt. Vom Bruder Karl Geier.
Wer hat ihn persönlich gekannt? Oh, das sind viele, jawohl. Die Jungen weniger, aber die Eltern. Eine Erlebnis, das er hatte, das ich quasi miterlebt habe, das wunderbar ist. Der hatte 4 Söhne. 2 davon sind gefallen. Nein, er hatte 3 Söhne. 3 Söhne, ja. Und 2 sind gefallen. Dann hat er noch einen Sohn, noch eine Tochter. Die leben beide noch. Und der Älteste, und es waren alle 4 gläubig. Oder sind, oder waren, alle 4 gläubig. Mir sagte Bruder Geier oft, meine 4 Kinder, die sind trotz mir zum Glauben gekommen. Die sind durch ihn zum Glauben gekommen. Er aber sagt, die sind trotz mir zum Glauben gekommen. Obwohl ich manchmal, naja, ihnen kein allzu leuchtendes Vorbild war, sind sie doch zum Glauben gekommen. Er hat nichts Böses getan, Bruder Geier. Aber er sagt, trotz mir. Nun gibt Acht. Eines Tages hat der älteste Sohn irgendeine Sache angestellt. Irgendeine Sache. Da sagte sein Vater, Kerl, dafür bekommst du deine Schläge. Schau dir den Hintern voll. Da war er etwa alt, vielleicht 16 Jahre. Du bekommst deine Schläge. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Heute Abend, vor dem Schlafengehen, beim Guten Nacht sagen, dann werde ich das nachholen. Los, geh an deine Arbeit. Also der Abend kam und Bruder Geier hatte das vollkommen vergessen, diese Sache. Die Kinder kamen und verabschiedeten sich vom Vater mit einem guten Nachtkuss und da blieb der Älteste stehen. Sagt er, hast du noch was? Sagt er, ja Vater, du wolltest mir doch noch meine Schläge geben. Und da sagte er, siehst du es denn ein, was du getan hast? Ja. Hast du Schläge verdient? Ja, Vater, sagt er. Und deshalb bin ich ja hier geblieben, um meine Schläge zu bekommen von dir. Das sagt er, weil du das einziehst, vergebe ich dir, ich strafe dich nicht. Komm, gib mir deine Hand. Und versprich mir, dass das nicht wieder vorkommt. So eine ganze Kleinigkeit. Und dann ging der Sohn glücklich zurück. Ich glaube, heutzutage sind solche Erlebnisse selten, wenn nicht unmöglich. Heutzutage hat der Sohn die Schläge erwartet, haben wollen. Aber das, was hier der Sohn nur wollte, das hat Jesus wirklich getan. Das hat Gott getan. Der hat seinen Sohn gezüchtigt, dem Tode preisgegeben. Weil das vor Grundlegung der Welt so verabredet war, hat das Gott getan und der Sohn hat stillgehalten. Darum, weil er bis zum Tod am Kreuz als Verbrecher behandelt, wundgepeitscht, ins Angesicht gespielt, mit giftigen Stacheln die Kopfhaut durchstochen, war in der Dornenkrone, das waren Giftstachel. Und er elend, der elendeste unter allen, das hat der Vater getan. Ich kann euch sagen, was das bedeutet. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wenn wir uns das vorstellen könnten, dann würden wir alle niederfallen auf die Knie und würden zu Gott beten und würden den Herrn Jesus anrufen und danken für dieses ungeheure Opfer.
für uns geschehen. Und daran hatte Gott sein Wohlgefallen. Und deshalb konnte auch Paulus sagen, ich habe Wohlgefallen an Schmähungen. Ich habe Wohlgefallen an Leiden und Streichen und Schlägen, die ich bekommen habe. Habe ich Wohlgefallen, konnte Paulus sagen. Denn er wusste, er vollendet in seinem Leibe, an seinem Fleische, was noch fehlt von den Drangsalen des Christus. Und jetzt führe ich den Satz wohl zu Ende, den ich vorhin unterbrochen habe. Jesus hatte in seinem Leibesleben niemals einen Herzinfarkt oder Krebs oder sonst eine Krankheit. Hatte er nicht. Und das, was er nicht erduldet hat, von dem geschrieben steht, er trug unsere Krankheit. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Deshalb haben manche Christen das große Vorrecht, durch Leiden zu gehen und durch diese Leiden die Krankheiten, die Jesus nicht hatte und die Leiden, die Jesus nicht erduldete, an ihrem Fleische zu ergänzen, zur Rettung aller. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Und wer es nicht fassen kann, lasse es liegen. Das ist paulinisches Evangelium. Wo wird das verkündigt? Wo wird das ausgelegt? Wir laufen dort vor den Leiden und wollen die Leiden wegbeten. Das hat Paulus auch zunächst gewollt. Er wollte auch die Leiden wegbeten. Ich flehe dreimal zum Herrn, dass er diesen Stachel wegnehme, dieses geschlagen werden von Dämonen. Und er sagte, der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. So kann man übersetzen, vollbracht. Meine Freunde, das ist das, was heute gilt. Dass wir die Leiden richtig verstehen, von dem geschrieben steht, er ging durch Leiden seinen Weg, oder wie es im Lied heißt, im Lied Nummer 1, Reichslied Nummer 1, du gingst durch Leiden Himmel an und führest jeden, der da glaubt. Du gingst durch Leiden unser Haupt, durch Leiden Himmel an. Lies mal vor, diesen Vers, im ersten Lied unserer Reichslieder. Du gingst, o Jesu, unser Haupt, durch Leiden Himmel an und führe jeden, der da glaubt, mit dir die gleiche Bahn. Heißt so? Ja, danke schön, jetzt haben wir es zusammenbekommen. Mit dir die gleiche Bahn. Meine Brüder, deshalb hatte Paulus Freude an den Leiden. Und er, der zuerst die Leiden wegbeten wollte, schreibt dann später, jetzt freue mich, ich mich an den Leiden. Das Wort, das da im Urtext steht, ist in den verschiedenen Urtexten aus dem amerikanischen, deutschen, englischen, russischen verschieden. Die einen schreiben N und die anderen schreiben Epi. Das heißt auf Deutsch, man kann sowohl übersetzen, ich freue ich mich in den Leiden, es ist aber auch genauso richtig zu übersetzen, jetzt freue ich mich über die Leiden. Wer von euch kann sich über seine Leiden immer freuen? Wer? Keiner meldet sich. Ich melde mich auch nicht. Ich bin noch nicht so weit, dass ich mich über alle Leiden freuen kann. Manchmal sage ich, ach Herr, das reicht mir. Ich kann ja nicht mehr. Jetzt freue ich mich über die Leiden. Und ergänze in meinem Fleisch, was noch übrig ist, von den Leiden des Christus für seinen Leib. was ich die Gemeinde. Das ist paulinisches Evangelium. Leute, die jahrelang, ich kenne Leute, die liegen 30, 40 Jahre gelähmt auf einem Blatt. Gläubige, strahlenden Angesichtes. Kommt mir immer wieder vor, wenn ich durch irgendeine einsame Ortschaft fahre, irgendwo im Württemberger Land oder im Sächsischen oder im Norden oder in der Schweiz, dass mir dann mein Bruder sagt, der mich begleitet, du hör mal hier in diesem Dorf, da ist ein Heiliger oder eine Heilige, die liegen seit Jahren querschnittlich gelähmt, unbeweglich, die können nicht gehen und stehen, die wollen wir besuchen. Da können wir einen Segen bringen oder holen? Holen und bringen. Und bringen. Das habe ich oft erlebt. Ich habe mit Schauer an den Leidenslager der von Heiligen gestanden und habe mich geschämt, dass es mir so gut geht und dass ich trotz dreimaliger Verwundung im Ersten Weltkrieg heute noch ein junger Mann sein darf mit 75 Jahren. Darüber freue ich mich. Ja. Und sage, oh Gott, ich weiß gar nicht, warum mir so gut geht. Und meine älteste Tochter sagte einmal, meine Frau war ja 25 Jahre geisteskrank, Vater, wenn unsere Mutter gesund wäre, dann ginge es uns zu gut. Ein Kind von 13, 14 Jahren. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Ja. Nun will ich aber wenigstens die Zeit eilt, ja, und Gott hat mich getrennt innerlich durch den Geist, euch diese Dinge zu sagen, auch diese Erlebnisse einzuflechten, diese Bilder zu gebrauchen, um eure Herzen zu trösten, zu stärken, zu ermuntern. Jetzt will ich euch wenigstens im Programm aufzählen, was ich sagen wollte. Wenn wir die Vaterschaften oder die Vaterschaft Gottes verstehen wollen, seinem Sohn und den Gliedern seines Sohnes gegenüber, dem Körper, und das sind wir, seinem ganzen Christus, dann müssen wir zuvor die anderen Vaterschaften einmal erwähnen, die es in der Bibel gibt. Erstens, Satan ist der Vater der Lüge. Johannes sagt 44, ihr seid aus dem Vater der Lüge, aus Satan. Durch den ist die Lüge, durch den ist der Wort, durch den ist das Grauen, die Finsternis in die Welt gekommen. Und wer vom Satan irgendwie inspiriert ist, Satan ist der Gott der Revolution, der Empörung, der Verneinung. Er ist der Geist, der stets verneint. Jeder Verheißung in der Schrift sagt der Teufel nein. Aber Christus sagt ja. Und Christus sagt Amen. Und Christus sagt Halleluja. Das kann ich euch beweisen anhand des Falters. Ich will das jetzt nicht tun. Jedenfalls ist Satan der Vater der Lügen. Zweitens, der Adam wird genannt in dem Buch der Weisheit, Kapitel 10, Vers 1. Adam ist der Vater der Welt. Alle Weltmenschen, die stammen von Adam ab. Und solange wir noch Weltmenschen sind, da sind wir noch in Adam und sind noch nicht in Christus. Merken wir das. Drittens, Abraham ist der Vater der Gläubigen. Und zwar erstens für uns die Gemeinde. Abraham ist unser Vater. Zweitens für Israel und die Nationen ist Abraham der Vater des Glaubens. Drittens für den Kosmos, für die ganze Welt ist Abraham der Vater des Glaubens. Das ist eine wunderbare Vaterschaft. Also noch einmal, Satan, der Vater der Lüge, des Mörders, der Bosheit, Adam, der Vater der Welt und Abraham, der Vater des Glaubens. Gott aber ist der Vater in vierfacher Hinsicht. Erstens, er ist der Vater der Geister, Hebräer 12, Vers 9. Die gesamte Geisterwelt ist irdisch gesehen oder himmlisch gesehen oder schöpfungsmäßig gesehen oder kosmisch gesehen von Gott ins Dasein gerufen, und insofern ist Gott der Vater der Geister. Gott ist zweitens der Vater, der Lichtherr wirklich oder des Lichtes, Jakobus 1,17. Drittens, Gott ist für uns der Vater der Barmherzigkeit, und viertens ist Gott für uns das Höchste, der Vater der, ich sage es euch auf Griechisch, der Doxa, Sakharei Epeis, Kabot, der Vater der Herrlichkeit. Herrlichkeit. Kabot heißt nicht Herrlichkeit. Und Kabot heißt Herrlichkeit. Und Gott ist der Vater der Herrlichkeit. Aber wir sind nicht geschaffene Wesen wie die Engel und Geister. Wir sind gezeugte Wesen. Wir sind gezeugt durch seinen Heiligen Geist. Wir haben dasselbe Leben in uns, das der Vater selbst und das Christus in sich hat, und sind gezeugt und wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Und der Same, den der Heilige Geist gebraucht, um in unseren Herzen das Leben Gottes zu zeugen, der Same ist das Wort. Steht geschrieben, der Same ist das Wort. Wie es für uns ist, Gott der Vater der Barmherzigkeit und der Vater der Herrlichkeit. Und für das ganze Schöpfungs All, für alle Wesen und Welten ist Gott und sein Sohn. Erstens der Schöpfer, denn alles, was gemacht ist, hat er durch den Sohn gemacht. Ich habe euch ja gestern Abend schon gesagt, das erste Wort der Bibel heißt, das heißt im Haupt oder im Sohn. Der Sohn ist das Haupt aller Dinge. Und im Sohn hat er alles ins Dasein gerufen. Menschen und Engel und auch die, die später Dämonen wurden. Und alles, alles, was da ist, auch wenn es im gefallenen Zustand ist, alles hat Gott durch den Vater, durch den Sohn und für den Sohn erschaffen. Ich habe schon so manchen Spitzer gesagt, der betrug deswegen Christus, mein lieber Freund, Gott hat sie geschaffen durch seinen Sohn. Und Gott hat sie geschaffen für seinen Sohn. Und Gott hat den Sohn für sie gegeben, das Blut, um ihre Sünden, mit denen sie nicht fertig werden, die sie so wild machen, die sie wie ein Tier und so boshaft umhertoben lassen. Das alles ist längst geschehen. Ich habe nicht immer Erfolg gehabt, aber ich habe immer das Zeugnis gesagt. Und wenn sie es auch im Augenblick abgelehnt haben mit hohem Gelächter und Schmähreden, mein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern auch richten, wozu ich es gesandt habe. Das weiß ich und das glaube ich. Und wenn es erst in den Totenreichen ist und wenn es erst nicht nach Äonen ist, dass ihm gesagt, das hatte mir mal einer, das ist heiß und glimmt in ihm, das hat mir mal einer gesagt und bezeugt, dass Gott mich für seinen Sohn erschaffen hat und dass Gott seinen Sohn für mich geopfert hat. Ja, wie ist das? Wie ist das? Mein Wort wird nicht mehr zurückkommen. Das glauben wir. Und was Gott hier nicht ausrichtet auf der Erde durch Gnade, in einem Augenblick zündet und Menschen ihr Leben in Hand geben, vielleicht heute Abend, vielleicht morgen Abend, vielleicht war es gestern Abend, dass der eine oder andere sagte, oh Gott, wenn er so ist, hier ist mein Herz, hier ist mein Leben. Meine Freunde, für alle Wesen und Welten ist Gott im Sohn der Schöpfer, zweitens der lebenzeugende Erlöser. Er hat sein Leben, die Lebenskeime hineingelegt in jeden. Und auch wenn diese verschüttet werden, und wir uns dagegen wehren, die Lebenskeime sind doch in uns. Durch die Gebete vieler Menschen. Denn wenn wir beten für alle Menschen, dann werden auch alle Menschen irgendwie unter die Gnade kommen. Wenn ein gläubiger Vater eine ungläubige Frau hat und ungläubige Kinder, sind dann die ungläubige Frau und die ungläubigen Kinder durch den gläubigen Vater geheiligt? Ja, das steht geschrieben, 1. Korinther 7. Und wenn gläubige Kinder ungläubige Eltern haben oder gläubige Eltern ungläubige Kinder, sind dann in diesem Familienkreis, in dieser Familienzelle, sind da die Ungläubigen geheiligt durch die Gläubigen? Ja, sie sind geheiligt. Sie sind noch nicht errettet. Denn um errettet zu werden, müssen sie zerbrechen und ihr Ja geben. Müssen sie absagen an die Sünde und müssen Ja sagen zum Heil. Aber sie sind geheiligt, das heißt für Gott abgesondert und in eine gewisse Beziehung und Nähe Gottes gebracht. Oh, das sind die biblischen Begriffe, die uns heute verloren gegangen sind, sowohl bei der ungläubigen Theologie als auch bei den frommen Pietisten, die sagen, ja, wenn wir in den Himmel kommen, die anderen können ruhig in die Hölle kommen. Nein, 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 so ist das nicht. Das ungläubige Weib ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Und der ungläubige Mann ist geheiligt durch das gläubige Weib. So steht geschrieben. Und die Eltern durch die Kinder durch die Eltern. Die Beziehung ist wunderbar. Und wenn die Sünden heimgesucht werden, wie sie das dritte und vierte Glied, so wird der Segen bestehen. Auf wie viele Generationen? Auf wie viel? 1000 Generationen. Also ist das Verhältnis von Strafe zu Segnung wie 3,5 zu 1000. Ja, das ist göttliche Mathematik. Wer das einmal eingesehen hat, dem schmilzt das Herz zur Freude und Dank. Meine lieben Freunde, das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Das nehme ich. Das bewegt im Herzen. Er ist also der Schöpfer. Er ist der Lebenszeugende, der Löser und Retter. Er ist der Versorger und Erzieher und er ist viertens der Vollender. Gott ist der Vollender aller Dinge. Er führt alle Dinge zum Vollen. Telos heißt das im Griechischen. Das heißt entweder Teilziel oder Endziel. Alle Gerichte sind lauter Teilziele. Wir reden morgen Abend, ich schlage jetzt schon dazu ein, dass auch die leeren Stühle hier noch die dann noch da und dort sind, gesetzt werden für morgen Abend. Ich gebe euch einen Überblick über sämtliche Gerichte Gottes, anfangend von dem zentralen Gericht am Kreuz bis zur Vollendung. Denn richten heißt richtig machen, zurecht bringen, heilen, helfen, erretten, lösen, glückselig machen. Davon spreche ich morgen Abend. Bitte kommt noch einmal, hört noch einmal. Bringt andere mit. Die Botschaft ist es wert, gehört zu werden. Diese zentrale Botschaft. Also noch einmal die Vaterschaften. Ich sagte, Satan der Vater der Lüge, Adam der Vater der Welt, Abraham der Vater des Glaubens und Gott der Vater aller Dinge in Christo Jesu für alle Wesen und alle Geschöpfe und alles, was da ist. Die Vaterschaft Gottes ist kosmisch, universal, geht in den Kosmos und ins Weltall. Und die Vaterschaft Gottes, in die bist du eingebettet, wenn du den Namen Jesu anrufst und ich Jesu, dann sind es ihm zu eigen. Das kannst du sagen, mein Gott, mein Vater, Halleluja, preis dem Vater. Das ist etwas Wunderbares. Und das möchte ich euch allen wünschen, dass wir ergriffen werden von diesen Dingen, dass wir anbeten, loben und danken können für die Größe der Vaterschaft Gottes, die wir nur finden in Christo Jesu. In Jesus Christus finden wir alle. Ich schließe mit einem Wort. Wer den Sohn Gottes hat, den Heiland im Herzen, der hat alles. Und wenn er sonst gar nichts hätte, wenn er so arm wäre wie Hiob, der in der Asche sitzt, der seine 10 Kinder verloren hat, von dem sich sein Weib losgesagt hat, von dem sich seine Freunde losgesagt haben, der von Kopf bis zu den Füßen von Eifer befallen ist, der seine sämtliche Knechte und Mächte verloren hat, der seine Weiden und seine Tiere und seine Besitztümer verloren hat. Alles hat er verloren, das ist er. Und doch hat er alles, alles. Denn jetzt sieht er, hat geöffnete Augen. Jetzt aber, sagt er, jetzt aber sind mir die Augen aufgegangen. Jetzt erkenne ich alles. Jetzt bereue ich und tue Buße in Sack und Asche. Und jetzt ist er der Reichste und hat alles doppelt wiederbekommen. Statt 3000 Kamele hat er 6000 bekommen. Und statt 500 durch Ochsen hat er 1000 durch bekommen. Und so weiter. Und dann wurden ihm noch 10 Kinder geboren. Und dann hat er das zusammen mit den 10 Gestorbenen plus den 10 Geborenen, da hat er 20 Kinder jetzt. Und sein Vermögen und seine Freunde und sein Besitz, er hat alles doppelt wiederbekommen. Wir bekommen nicht alles doppelt wieder, was wir verloren haben, was wir hier opfern, woran wir Not gelitten haben. Wir bekommen es nicht doppelt wieder. Wir kommen, ich sage euch die Zahl, 1 zu unendlich. Alles wieder. Über die Maßen ist die Gnade. Über die Maßen. 1 zu unendlich. Diese liegende 8 heißt unendlich in der Mathematik. Bekommen wir alles wieder. Warum wir hier betrogen wurden an Liebesglück, an Freude, an Gesundheit, an Wohlergehen, wo man uns verleugnet hat, wo wir ungesättigt waren an den Freuden und dem Glück der Welt, unser Herz voll Sehnen und enttäuscht und verbittert. Ach, wir bekommen alles über die Maßen wieder. Wenn wir in Christus Jesus die Vaterschaft der Herrlichkeit Gottes haben, in unser Vaters Haus in viele Wohnungen, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ach, was bekommen wir alles? Ihr macht euch keinen Begriff. Gott segne uns, dass wir das miteinander fassen dürfen. Und nun darf ich hier unserem lieben Versammlungsleiter, unserem lieben Jakob, vorgreifen und sagen, ich lade euch herzlich ein. Morgen haben wir den dritten und letzten Tag. Kommt noch ein.
Wer die höchste geistliche, göttliche Schau hat, in ihrer ganzen Größe und Weite und Herrlichkeit, der ist gern auf Erden ein Nacht. Und durch die Wesen. Ja, also unsere Füße stehen auch in diesem Tor. Und so geht es weiter. Und dann kommt nach dem alten Tor, dann kommt der Ofenturm. Der Ofenturm. Ich lese dazu den Vers 4, den Vers 11 und 12. 11 und 12. Ja. Malkia, der Sohn Harif und Haschub, der Sohn Pachat Moab, bisserten eine andere Sprenger aus und den Ofenturm. Das ist also der Turm, wo die Öfen, die Verbrennungsöfen standen. Jeder Sprenger hatte ja ihre eigenen Leute, die das machen mussten, die Priester und dann später kommen die Goldschmiede und später kommen die Handelsleute, kommen alle dran, bauen alle mit. Aber unsere Füße stehen in all diesen Dingen drin. Malkia heißt, der Herr ist höchst, der Herr wird herrschen. Am Ofenturm. Der Ofenturm, der dient nicht zur Vernichtung, sondern der dient dazu, dass wir die Herrschaft Gottes hervorkommt. Jetzt kommt was ganz Wunderbares und ihm zur Seite bessert er aus Shalom. Später begegnen wir einem, der heißt Shalom, aber der hier heißt Shalom. Das ist aber im Hebräischen dasselbe Wort, das heißt Shalom. Und Shalom heißt Salem. Und das heißt auf Deutsch, Friede, Jerusalem. Jero, Salaim, das ist die Mehrzahl, Salaim, und der Gruß unter den Israeliten, der heißt Shalom. Wenn ich einen gläubigen Juden kennenlerne, und der sage ich zu ihm Shalom, Shalom. Ja, das heißt Friede, sei mit dir. Das heißt doch für den guten Tag. Ja. Jetzt kommt etwas für die Frauen. Also, ihr lieben Schwestern, jetzt kommt ihr an die Reihe. Ihnen zur Seite besser der aus Shalom und seine Töchter. Guck mal da. Sonst waren es alles junge Männer, die arbeiteten, aber bei einem Shalom, da haben sich seine Töchter freiwillig zur Verfügung gestellt und haben mit, haben dem Vater geholfen, den Abschnitt, den er auszubessern hatte, es ging ja immer von Turm zu Turm. Da haben die Shalom, die Töchter Shalom, haben mitgeholfen, hier die Mauer zu bauen und den Turm zu bauen und die Tore zu verstärken und so weiter. Shaloms Töchter trugen Mörtel.